Kapitel 5 Pioniere. Das Düsenflugzeug durchbrach die dicke Wolkendecke und stieg majestätisch in den klaren Himmel. Seine Silberflügel funkelten im Sonnenlicht und unten erstreckte sich das Wolkenmeer in alle Richtungen. Der Aufstieg erinnerte an die Kämpfe der Mitglieder. Diese kühnen Verfechter der Gerechtigkeit bahnten ihren Weg durch Hindernisse und Schwierigkeiten, um dann ruhig wie Adler in den siegreichen und freudvollen Himmel von Kosenrufu aufzusteigen. Der Pan-Am-Flug 203 mit Shinichi Yamamoto und seiner Gruppe an Bord verließ New York am 18. Oktober kurz nach 10 Uhr mit Kurs auf Sao Paulo, Brasilien. Einige Zeit später teilten sich die Wolken, um unten das wunderschön funkelnde Wasser der Karibik zu enthüllen. Aber das war nur von kurzer Dauer. Bald verdunkelten die Wolken wieder den Ozean und das Flugzeug wurde von den Ausläufern eines Orkans wild hin und her gestoßen. Die Turbulenzen waren besonders hart für Shinichi, dessen körperliche Erschöpfung sich bereits im kritischen Stadium befand. Die Gruppe hatte kaum Informationen darüber, was sie in Sao Paulo erwarten würde. Nachdem ihr Besuch offiziell beschlossen worden war, sandten die Mitarbeiter des Auslandsbüros mehrmals Briefe an die Mitglieder, die als Kontaktperson in Brasilien dienten. Sie erhielten aber keine Antwort. Das durfte nicht überraschen, wenn man bedachte, dass von den vielen Briefen der Gakkai-Zentrale nur einer tatsächlich sein Ziel erreichte, und auch der erst am 20. September. Obwohl die Mitglieder sofort eine Antwort schickten, waren Shinichi und die anderen schon nach Übersee aufgebrochen, als diese in Japan eintraf. Dennoch erfuhren die Mitglieder in Brasilien das Ankunftsdatum und die Flugnummer der Gruppe. So verbreiteten sie die freudige Nachricht vom unmittelbar bevorstehenden Besuch des Präsidenten der Soka Gakkai unter den Mitgliedern. Vor ihrer Abreise aus New York hatten Shinichi und die anderen ebenfalls ein Telegramm nach Sao Paulo geschickt, aber auch wieder keine Antwort erhalten. Die Mitglieder hatten einige Zeit gebraucht, bis sie ein internationales Telegramm als Antwort schicken konnten. Auch das kam erst an, nachdem die Gruppe bereits nach Brasilien aufgebrochen war. Die einzige Information, die Shinichi und die anderen über die Lage in Brasilien hatten, war folgende. Die Mitgliederzahl umfasste über das ganze Land verteilt etwa 100 Haushalte und einige hatten Diskussionsversammlungen veranstaltet. Da die Landessprache in Brasilien Portugiesisch ist, wurden die Kabinenansagen in Portugiesisch und Englisch gemacht. Weder Shinichi noch die anderen konnten Portugiesisch und Nagayasu Masaki, der Englisch sprach, war in New York geblieben, um auf ihre Rückkehr zu warten. Dieser Abschnitt der Reise war von ständiger Unsicherheit begleitet, wie wenn man versucht, seinen Weg blind in der Dunkelheit zu ertasten. Shinichi Yamamoto sah abgehärmt und blass aus. Kiyoshi Chujo, der neben ihm im Flugzeug saß, starrte ihm besorgt ins Gesicht und fragte: »Wie fühlen Sie sich?« »Mir geht es gut. Machen Sie sich bitte keine Sorgen«, antwortete Shinichi mit einem beruhigenden Lächeln. In vergangenen Zeiten fuhren christliche Missionare über den Ozean, oft wochenlang ununterbrochen dem Seegang ausgesetzt, und reisten zu unbekannten Küsten, ohne die Sprache der Einwohner dort zu beherrschen. Und dann kämpften sie allein, um ihren Glauben zu verbreiten. Auch wenn ich mich nicht ganz auf der Höhe fühle, im Vergleich zu dem, was sie damals durchgemacht haben, bin ich ganz gut dran, mit einem Flugzeug reisen zu können. »Ja, schon, aber«, sagte Shujo und wusste nicht, was er noch sagen sollte. »Übrigens«, fuhr Shinichi fort, »ich habe schon einige Zeit darüber nachgedacht. Ich möchte in Brasilien einen Bereich gründen.« »Einen Bereich gründen?« rief Shujo verdutzt aus, als wolle er sich vergewissern, dass er Shinichi auch richtig verstanden hatte. »Ja, den ersten Bereich außerhalb Japans. Ich weiß, dass die Zahl der Mitglieder in Brasilien noch klein ist. Geschichte, Kultur und Temperament der Menschen Südamerikas sind jedoch sehr verschieden von denen in Nordamerika. Wir müssen Südamerika als eine andere, eigenständige Region betrachten. Brasilien wird zum Zentrum unserer Aktivitäten in dieser Region werden. Ich glaube auch, dass es das Selbstbewusstsein der dortigen Mitglieder erhöhen und vor allem ihre Einigkeit stärken wird.« Was Shujo überraschte, war nicht die Idee, einen Bereich in Brasilien zu gründen, sondern vielmehr war er über Shinichis starkes Gefühl für seine Aufgabe verblüfft, seine Zielstrebigkeit. Denn trotz seines schlimmen Gesundheitszustandes umriss Shinichi in diesem Flugzeug, das unaufhörlich von Turbulenzen hin und her geschleudert wurde, seine Hoffnungen und Visionen für die Bewegung von Cosen Rufo in Brasilien. Das Flugzeug landete am frühen Abend auf einem Flugplatz, der von Palmen umgeben war. Nach dem Reiseplan, den sie von der Reiseagentur erhalten hatten, war die Ankunft in Sao Paulo um 22.45 Uhr vorgesehen. Also waren sie offensichtlich auch nicht dort gelandet. Über die Lautsprecher kam eine Ansage, aber die japanische Gruppe hatte keine Ahnung, was gesagt wurde, und sie blieben völlig im Ungewissen, wo sie gelandet waren und sich jetzt befanden. In der Reihe hinter Shinichi sagte Chūhei Yamadaira unruhig um sich blickend zu Eisuke Akizuki, der neben ihm saß:
»Wo glaubst du, sind wir?«
Eisuke Akizuki erkundigte sich mit Hilfe seiner dürftigen Englischkenntnisse bei einigen Passagieren, die in seiner Nähe saßen, wo sie waren und warum sie gelandet seien. Er stellte 5 oder 6 Mal dieselbe Frage, ehe jemand schließlich zu verstehen schien, was er wollte. Man antwortete ihm auf Englisch, aber Akizuki konnte nicht verstehen, was ihm da erklärt wurde. Dennoch schnappte er immerhin den Namen Port of Spain und das Wort Gas auf. Eisuke Akizuki nahm das Englischwörterbuch aus seinem Handgepäck und schlug das Wort Gas nach. Er fand heraus, dass im Amerikanischen dieser Begriff auch Gasoline, also Benzin, bedeuten kann. Dann zog er eine Weltkarte heraus und versuchte, Port of Spain zu lokalisieren. Er stellte fest, dass es sich dabei um die Hauptstadt der Insel Trinidad handelte, die nordöstlich vor der Küste Venezuelas in Südamerika liegt. Akizuki gab diese Information sofort an Shinichi weiter, der eine Reihe vor ihm saß.
»Sensei, wir scheinen uns in Port of Spain auf Trinidad zu befinden, und ich glaube, wir sind wahrscheinlich zum Auftanken gelandet.«
»So, jetzt sind wir auf Trinidad. Trinidad ist eine der Inseln, von denen man in Europa glaubt, dass Christopher Columbus sie entdeckt haben könnte«, bemerkte Shinichi. Kurz nachdem das Flugzeug seinen Kurs nach Brasilien wieder aufgenommen hatte, wurde es von der Dunkelheit der aufziehenden Nacht eingehüllt. Während sie über das Hochland von Guyana flogen, steigerten sich die Turbulenzen und das Flugzeug wurde heftig hin und her gestoßen. Einige der Passagiere wurden vor Übelkeit blass. Es war nach 23 Uhr Ortszeit, als das Flugzeug schließlich landete.
»Endlich sind wir in Sao Paulo«, sagte Chūhei Yamadaira und gähnte kräftig.
Über die Lautsprecher kam eine Durchsage auf Englisch. Nachdem Akizuki zugehört hatte, sagte er zu Kyoshi Jujo:
»Es scheint mir, Sie haben gesagt, wir sind in Brasilia und dass wir wegen irgendeinem Problem mit dem Flugzeug gelandet sind.«
»Ja, ich habe auch den Eindruck, dass Sie so etwas gesagt haben«, stimmte Shujo zu. Dann begannen die Passagiere, das Flugzeug zu verlassen. Auch Shinichi und die anderen stiegen aus, aber sie wussten nicht, wohin sie gehen sollten. Ein Angestellter des Flughafens stand vor dem Flughafengebäude. Er schien asiatischer Herkunft zu sein und Shujo sprach ihn versuchsweise japanisch an.
»Wir sind auf dem Weg nach Sao Paulo. Welches Flugzeug nehmen wir?«
Der Angestellte antwortete lächelnd: »In diesem Falle ist es das Flugzeug daneben an.« Er sprach japanisch und alle stießen einen Seufzer der Erleichterung aus. Die nächste Etappe ihrer Reise wurde mit einem Propellerflugzeug zurückgelegt. Als sie endlich Sao Paulo erreichten, war es 1 Uhr morgens, mehr als 2 Stunden später als ursprünglich geplant. Insgesamt hatte die Reise von New York nach Sao Paulo, wo wegen der Zeitverschiebung die Uhr 2 Stunden vorgestellt werden musste, etwa 13 Stunden betragen. Als Shinichi Yamamoto und seine Gruppe in die Ankunftshalle des Flughafens kamen, wurden sie von den unerwarteten Klängen vom Lied der unbeugsamen Würde Ifu Dodo no Uta begrüßt. Nach der bangen und recht unsicheren Reise, die die Gruppe hinter sich hatte, wurden ihre Herzen mit Heimatgefühlen und neuem Mut gefüllt. Ungefähr 20 bis 30 Leute hatten sich in einer Reihe aufgestellt. Die Mitglieder sangen aus vollem Herzen, wobei sie sich auf ein großes Textblatt konzentrierten, das an hölzernen Stangen befestigt war. Sie sangen, als hätten sie das Lied gerade erst gelernt und wären mit dem Text noch nicht vertraut. Sie waren nicht im Rhythmus und ihre Stimmen weit davon entfernt, kraftvoll zu sein. In Nordamerika waren Shinichi und die anderen hauptsächlich von Frauen begrüßt worden, aber hier waren mehr als die Hälfte Männer. Viele von ihnen waren von Japan nach Brasilien eingewandert und arbeiteten in der Landwirtschaft. Diese Freunde, deren sonnenverbrannte Gesichter hell strahlten und denen Tränen aus den Augen flossen, sangen das neu gelernte Gakkai-Lied mit voller Kraft. Als Shinichi an die vielen Stunden dachte, die die Mitglieder bereits auf seine Ankunft gewartet hatten, wurde er von einem überwältigenden Gefühl der Zuneigung und Zärtlichkeit für sie erfüllt. »Danke«, sagte Shinichi, als sie ihren Chorgesang beendet hatten. »Ich entschuldige mich für unser Zu-spät-Kommen. Sie müssen schon Stunden gewartet haben.« Dann setzte er sich auf eine Bank. Die Halle des Flughafens war schwach beleuchtet, da die meisten Lampen zu dieser späten Stunde ausgeschaltet waren. Die meisten Männer trugen Hemd und Krawatte und sahen aus, als wären sie nicht daran gewöhnt. Bei einigen standen die Krawatten unter dem Kragen hervor, der irgendwie schräg wirkte, andere trugen ihre Jacketts komplett zugeknöpft. Nachdem die Leiter aus Shinichis Reisegruppe sich vorgestellt hatten, stand Shinichi auf und sprach zu den Mitgliedern. Aus Rücksicht auf die späte Stunde fasste er sich kurz und drückte nur seine Dankbarkeit aus. »Vielen Dank, dass Sie zum Flughafen gekommen sind, um uns zu empfangen. Ich bin so dankbar für Ihre Aufrichtigkeit. Da es schon sehr spät ist, schlage ich vor, dass wir uns morgen wieder treffen.« Unter den Mitgliedern waren einige Jugendliche, die Shinichi noch in Japan ermutigt hatte. Er fragte einen von ihnen, »Wie lange sind diejenigen gereist, die am weitesten von hier wohnen?« »Ungefähr 3 bis 4 Stunden mit dem Bus«, war die Antwort. »Was werden Sie heute Nacht tun?«, fragte er. »Es ist ausgemacht, dass Sie bei Mitgliedern bleiben, die hier in der Stadt oder in der Umgebung leben. Wir haben uns auch erlaubt, für Sie und Ihre Gruppe ein Hotel zu buchen«, informierte ihn der Jugendliche. Die Gruppe hatte bereits ihre eigene Hotelunterkunft reserviert, aber als Shinichi von der aufrichtigen Geste der örtlichen Mitglieder hörte, dachte er, »Das ist sehr freundlich von Ihnen, vielen Dank. Wir werden dann die Nacht in diesem Hotel verbringen.« Shinichi wollte auf keinen Fall die gute Absicht der Mitglieder ignorieren. Er beschloss, die eigene Reservierung für diese Nacht zu stornieren und wenigstens eine Nacht in dem Hotel zu verbringen, das von den Mitgliedern vorgesehen war. Shinichi Yamamoto und seine Gruppe fuhren mit dem Taxi zum Hotel. Zügig ging es in den frühen Morgenstunden durch die Straßen von Sao Paulo und um etwa 3 Uhr erreichten sie schließlich das Hotel. Es war sehr bescheiden und die Zimmer waren auch klein. Als Shinichi sein Zimmer erreichte, betrachtete er sich lange im Spiegel. Seine Augen erschienen dumpf und waren von dunklen Ringen umgeben. »Meine Güte«, dachte er erschrocken darüber, dass sich die brasilianischen Mitglieder Sorgen machen würden, wenn sie ihn in diesem Zustand sähen. Sie wollten 3 Nächte in Brasilien verbringen und trotzdem blieben ihnen nur 2 ganze Tage für Aktivitäten. In Gedanken ging Shinichi alles durch, was er in dieser Zeit erreichen musste. Die Nacht schleppte sich still dahin. Draußen war alles in tiefe Dunkelheit gehüllt. In Shinichis Herz jedoch brannte die strahlend tiefrote Flamme seines Entschlusses, den Tagesanbruch von Cosenrufu in Brasilien einzuleiten. Am nächsten Morgen um 10 Uhr teilten sich Shinichi und seine Begleiter zur Stadtbesichtigung in 2 Gruppen. Katsu Kiyohara, Chūhei Yamada-Ida und Yukio Ishikawa besuchten die etwa 100 Kilometer nordwestlich von Sao Paulo gelegene Tosan-Farm in Campinas. Shinichi Yamamoto, Kyoshi Chūjō und Eisuke Akizuki besichtigten die Industriegenossenschaft in Kotia und anderen Örtlichkeiten. Die Industriegenossenschaft war eine von japanischen Einwanderern gegründete Vereinigung in Kotia im Staat Sao Paulo. Zu jener Zeit förderte sie unter der japanischen Jugend aktiv die Auswanderung nach Brasilien und leistete große Beiträge zur Entwicklung der brasilianischen Landwirtschaft. Abends hielten Shinichi und seine Gruppe eine Gongyo-Versammlung in der Wohnung eines Mitgliedes in Sao Paulo ab. Als das Gongyo beendet war, überstieg die Zahl der Teilnehmer die Kapazität der Räumlichkeit. Shinichi fragte jeden Einzelnen nach seiner Arbeit und seinem täglichen Leben. Viele waren nach dem Zweiten Weltkrieg als Bauern nach Brasilien eingewandert, ihr Leben war jedoch alles andere als einfach. Einer, der mit einem 4-Jahres-Vertrag als Bauer gearbeitet hatte, erzählte, wie ihm ein alter Stall ohne Strom und ohne fließendes Wasser zum Wohnen zugewiesen worden war und wie Schlangen in der Nacht hereinkrochen, während er und seine Familie schliefen. Wenn die Ernte schlecht war, fügte er hinzu, blieb einem nichts als Schulden. Ein anderes Mitglied, das früher in Japan Bauer gewesen war, verkaufte seinen gesamten Besitz mit dem Wunsch, in Sao Paulo Land zu kaufen, dort einzuwandern und einen Bauernhof aufzubauen. Bei seiner Ankunft stellte er jedoch fest, dass es keine Eintragung über das Land gab, das er erworben zu haben glaubte. Er war das Opfer eines Betruges geworden. So war er gezwungen, Pächter zu werden und Pfirsiche und Kartoffeln anzubauen, hatte jedoch weder mit dem einen noch mit dem anderen Erfolg. Dann, so sagte er, habe er begonnen, Gemüse zu kultivieren. Aus allen Geschichten der Mitglieder konnte Shinichi deutlich die Schwierigkeiten nachfühlen, die sie seit ihrer Ankunft in Brasilien durchzustehen gehabt hatten. Die ersten japanischen Vertragsauswanderer kamen 1908 nach Brasilien. Am 28. April des Jahres verließ das Schiff Kasatomaru den Hafen von Kobe und erreichte am 8. Juni nach 52 Tagen mit hohem Seegang den brasilianischen Hafen Santos. Brasilien hatte die Sklaverei 1888 abgeschafft. Gleichwohl wurden die Einwanderer oft nicht viel besser als Sklaven behandelt. Die italienische Regierung führte eine Untersuchung in dieser Angelegenheit durch und verbot ihren Bürgern in der Folge die Ausreise nach Brasilien. Damit stand Italien nicht alleine. Viele Länder in Europa schränkten die Auswanderung ihrer Bürger in das südamerikanische Land wegen des ansteckenden Gelbfiebers und der Malaria ein. Als die Zahl der Einwanderer abnahm, wurden die Arbeitskräfte in den Kaffeeplantagen von Sao Paulo ernsthaft knapp. Die Eigentümer suchten billige Arbeitskräfte zur Verrichtung jener Arbeiten, die vorher Sklaven geleistet hatten. Vor diesem Hintergrund besuchte ein japanischer Botschaftsgesandter Brasilien. Er erhielt einen überschwänglichen Empfang und berichtete später der japanischen Regierung, dass das Land ein fruchtbares Paradies, ein Vermächtnis des Himmels sei. Kurz darauf begann die japanische Auswanderung nach Brasilien. Eine Anwerbungsanzeige beschrieb die zu erwartenden Bedingungen für die potenziellen Immigranten wie folgt. Das Land um Sao Paulo ist äußerst fruchtbar. Kaffee, Zucker, Baumwolle und Reis könnten angebaut werden, ohne dass Dünger nötig wäre. Das Klima sei ähnlich wie in Südeuropa und alle Menschen würden volle und absolut gleiche Rechte genießen, vollkommen unabhängig von ihrer Rasse. Die Sprache der Anzeige schien bei den Menschen den Eindruck erwecken zu wollen, Brasilien sei eine Wirklichkeit gewordene Utopie. Dazu wurden die chinesischen Schriftzeichen, mit denen bislang das Wort Brasilien gewöhnlich ins Japanisch übertragen worden war, von einer neuen Gruppe von Schriftzeichen ersetzt, deren Bedeutung lebendige Bilder eines exotischen Paradieses heraufbeschwor. Damals, nach dem Japanisch-Russischen Krieg, befand sich Japan mitten in einer ernsthaften Rezession und nicht wenige seiner Bürger wollten auswandern, um in einem anderen Land ein besseres Leben zu finden. Zusätzlich trat in den Vereinigten Staaten eine anti-japanische Bewegung auf den Plan, also genau in jenem Land, das bis dahin das Hauptziel der japanischen Auswanderer gewesen war. Dies veranlasste die japanische Regierung, die Immigration in die Vereinigten Staaten abzubrechen. Deshalb konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der Menschen nun auf Brasilien als hoffnungsvolles Neuland. Ohne Zweifel träumten diese Auswanderer von dem Land, das mit so übertriebenen Lobeshymnen beschrieben wurde, als wäre es ein irdisches Paradies. Mit Hoffnung in ihren Herzen und erfüllt von der Vision, ihr Glück zu machen und ihren Heimatstädten in Japan Ruhm und Ansehen zu bringen, reisten sie dorthin. Brasilien blieb bis 1932 das Hauptziel japanischer Auswanderer, bis Japan seine Kampagne startete, Siedler für die Mandschurei und die Mongolei anzuwerben. Jemand bemerkte einmal, das ewige Paradox der Menschen bestehe darin, beim Betrügen großartige Klugheit zu demonstrieren und beim Betrogenwerden ebenso große Dummheit. Mit Zukunftsträumen strömten die japanischen Auswanderer in die brasilianischen Kaffeeplantagen, aber dort erwartete sie nur ein elendes Dasein. Alles andere als das Paradies, das sie sich vorgestellt hatten. Sie wurden von den Einheimischen Colono, Siedler, genannt und die Arbeit auf dem Land war unvorstellbar hart. Sie mussten sich die Häuser selbst bauen, sogar ihre Betten. Es gab weder fließendes Wasser noch Elektrizität oder Toiletten. Sie wurden auch von Sandflöhen geplagt, die unter die Nägel drangen und schmerzhafte, nässende, unerträglich juckende Infektionen hervorriefen. Auf vielen Farmen wurden die Einwanderer wie Sklaven behandelt, angetrieben vom Knall der Peitschen. An manchen Orten wurden sie nicht einmal bei ihrem Namen gerufen, sondern einfach durchnummeriert. Viele Einwanderer flüchteten im Dunkel der Nacht, aber das hieß, dass sie ihr Leben als herumziehende Bauern verbringen mussten. Irgendwann in dieser Zeit wurde das folgende Lied unter den japanischen Einwanderern gesungen. Wer war es, der sagte, dass Brasilien ein gutes Land ist? Von der Auswanderungsbehörde getäuscht, sind wir um die halbe Welt gereist. Nur, um herauszufinden, dass das Paradies, von dem wir hörten, eigentlich die Hölle war. Ach, oje. Einige bezeichneten sich selbst nicht als Auswanderer, sondern als Ausgesetzte. Nach und nach jedoch schafften manche japanische Einwanderer unter schweigend ertragener Schufterei in schwierigsten Umständen den Weg nach oben, vom Tagelöhner zum Vertragsarbeiter und irgendwann zum unabhängigen Bauern, der sein eigenes Land besaß. Später gründeten sie dann auch eine Gesellschaft japanischer Einwanderer, die unter dem Namen Colonia bekannt wurde. Die Stürme des Schicksals waren jedoch unglaublich kalt und hart. Im Jahre 1930 entstand durch einen Militärputsch das Vargas-Regime mit einer stark nationalistisch ausgerichteten Politik, die anti-japanische Gefühle schürte. Dies führte zur Einführung von Gesetzen, die die japanische Einwanderung beschränkten, Veröffentlichungen in Fremdsprachen untersagten und den Schulen verboten, den Unterricht in anderen Sprachen als Portugiesisch abzuhalten. Ein Jahr nach Ausbruch des Pazifikkrieges 1941 brach Brasilien die diplomatischen Beziehungen zu Japan ab. Im Juni 1945 erklärte es Japan den Krieg. Das verschlimmerte nur die Schwierigkeiten, die Menschen japanischer Abstammung in Brasilien zu erdulden hatten. Versammlungen von mehr als 3 Personen japanischer Abstammung wurden verboten, ihre persönlichen Guthaben eingefroren und viele wurden von dem Land vertrieben, für dessen Bestellung sie so hart gearbeitet hatten. Später stiftete die Niederlage Japans eine ebenso unerwartete Verwirrung innerhalb der japanischen Gesellschaft Brasiliens.